Betet.
Mit Ausrufezeichen versehen steht dieses Wort als Übersetzung neben dem lateinischen Namen Rogate des heutigen Sonntags. So steht es im Losungsbuch auch drin, ne? Wer das hat. Wie ist dieses Ausrufezeichen zu verstehen? Betet. Eine Aufforderung, ein Befehl, betet. Eine Bitte, betet. Wie wichtig ist das Beten, das Gebet eigentlich für uns? Ganz persönlich in unserem Leben. In unserem Leben als Menschen, als Einzelne, als Gemeinde, als Christen. Das sind direkte Fragen, die kann jeder für sich mitnehmen. Ich denke, sie sollten immer wieder mal gestellt werden für uns selber, zum drüber nachdenken, was ist das Wichtige und das Wichtigste so in unserem Leben. Manchmal wirken sie ja wie Sandkörner, solche Fragen, die uns in der Betriebsamkeit unseres Lebens stören, uns irgendwie ein bisschen durcheinander bringen und zum Innehalten nötigen, zum Nachdenken einladen. Und einen hilfreichen Denkanstoß liefert uns dazu der heutige Predigtabschnitt aus dem zweiten Kapitel des Timotheusbriefs. Ach, war ich das jetzt oder warst du das? Ah, gut. Ups, da ist der Sechser nach unten gehopst. Das macht nichts, das kriegen wir hin. Ich lese uns diesen Text und ihr könnt ihn gerne mitlesen. So hat Paulus an den Timotheus geschrieben und an die Gemeinde, in der er tätig war. Und jetzt dürfen wir es hören. Heute ist dieser Briefabschnitt sozusagen für uns. Das Erste und Wichtigste, da wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die, hier steht Gewalt, ich denke Macht und Gewalt haben, ja. Damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Einer ist Gott und einer ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Jetzt mache ich mal. Ah, schon wieder du. Ach, nix war's. Also, dann brauchen wir Blickkontakt, damit ich dir immer wieder deutlich mache. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Spannend. Ein Aufruf also an uns. Eindringlicher klingt das noch in den älteren Übersetzungen, wo es heißt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. So wird es in den alten Bibelübersetzungen geheißen. Für Paulus ist das Gebet also nicht ein Aspekt neben manch anderen Aspekten im Ablaufprogramm des Gemeindelebens, sondern die erste und die wichtigste Aufgabe der ganzen Gemeinde. Wir tun uns oft schwer mit dem Beten. Manchmal ist es uns ja auch fast lästig. Warum immer beten? Wir sehen im Gebet manchmal eine lästige Pflicht, die nun eben auch zum christlichen Glauben gehört. Und heute, zack, gibt es noch eins obendrauf. Beten, das ist angesagt, wenn wir nicht mehr weiter wissen oder weiterkommen. In einem der Psalmen heißt es, in den großen Nöten, die uns getroffen haben, da beginnen die Menschen zu beten. Tatsächlich ist es so, es war interessant, als wir das erste Mal hier das Friedensgebet gemacht haben in Sersheim, da war die katholische Kirche voll. Inzwischen sind wir ein kleiner, überschaubarer Kreis geworden, die sich sonntagabends zum Gebet treffen. Also es hat auch diese Not, die da war und die erkennbar war, wo in der Ukraine einfach dort dieses Grauen begonnen hat, aber inzwischen hat man sich daran gewöhnt, fast schon, ja, leider. In den großen Nöten, da erinnern wir uns an das Gebet, sozusagen die letzte Möglichkeit, um bei Gott anzuklopfen, damit er hilft, damit er handelt. Und Paulus war dieses Denken wohl nicht fremd und er rüttelt an dieser Stelle auf und macht die Christenheit damals und auch uns heute Morgen deutlich. Das Gebet ist kein magischer Schlüssel, mit dem wir die himmlischen Hilfstruppen sozusagen in Bewegung setzen können. Ich weiß, das gibt es manchmal, diese Vorstellung. Das ist das Gebet aber nicht. Das Gebet ist auch kein Schutzbrief, dessen Gebrauch uns ein ruhiges und beschauliches Leben sichert, auch wenn Paulus sich in diese Richtung scheinbar ja äußert, damit wir ein ruhiges Leben hätten. Nein. Und drittens, das Gebet ist schließlich auch keine Waffe, mit der wir für unsere Anliegen kämpfen oder unser Leben verteidigen müssten. Zumindest keine Angriffswaffe. Was aber ist das Gebet dann? Nun, wenn wir weiter zurückschauen in die Reformationszeit, da ist das Gebet einem auch ganz wichtig geworden, dem guten Martin Luther. Und er hat gesagt, beten, das ist unser Amt, unsere Aufgabe, die uns mitgegeben ist für unser Leben. Christen haben eine Aufgabe in dieser Welt, nämlich zu beten, ein geistliches Amt, ein Dienst, zu dem wir als Gemeinde berufen sind. Ein besonderes Amt, ein besonderer Dienst, zu dem Paulus uns hier neu aufruft. In den Worten von Cornelius Becker gesprochen, heißt es, dankt unserem Gott, Lob singet ihm, ruhmt seinen Namen mit lauter Stimmlob, singt und danket allesamt. Und jetzt kommt Gott loben, das ist unser Amt. Und loben ist ja nichts anderes als auch beten. Ja, auch das Lob ist Gebet. Also, was bekommen wir mit für heute? Wir sollen beten, wir dürfen beten. Und das Letzte ist, wir können auch beten. Manche wissen, manche ist es schwierig, ne? Sollen, dürfen, können, das alles sind, wer in der deutschen Sprache so ein bisschen mächtig ist, Lehrer, haben wir ein paar hundert, sind Modalverben, so nennt man die Teile. Und zwar, sie geben Aufschluss, auf welche Weise eine Person tätig wird. Sollen, dürfen, können. Schauen wir mal rein. Das Gebet ist eine Tat. Ein Zitat habe ich euch hier mitgebracht von einem früheren evangelischen Bischof. Bischof Martin von Kehler hat gesagt, beten ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Finde ich ein spannendes Wort, einen spannenden Satz. Beten und Gebete sind nicht nur Worte, Schall und Rauch, sondern eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Wer betet, tut etwas ganz bewusst. Martin Luther hat das für die Menschen seiner Zeit in ein Bild gefasst. Er hat gesagt, so wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, so soll das ein Christ beten, eines Christen Handwerk ist das Beten. Kann man natürlich jetzt auch sagen, manchmal Hände falten sei das Handwerk. Ich denke, es ist mehr damit gemeint, wenn wir sagen, es ist das Handwerk der Christen. Wir haben einen Dienst, es ist unsere Aufgabe, für andere im Gebet einzustehen. Eine Berufung sozusagen für uns auch als Gemeinde, dass wir als Beterinnen und Beter leben. Wir sollen beten. Ist wieder ein erster Schritt. Was ist damit gemeint? Dazu ruft Paulus uns gleich zu Beginn auf. Wir sollen beten und zwar nicht in erster Linie für uns selbst oder für unsere Anliegen als Gemeinde. Diese Zielrichtung liegt uns ja wahrscheinlich am nächsten, dass wir für uns beten. Nein, wir sollen beten und zwar für alle. Ausdrücklich für alle Menschen. Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle, so heißt es. Die Zielrichtung unseres Dienstes, unserer Aufgabe geht also weg von uns zunächst. Weg zu allen Menschen und wirklich zu allen Menschen. Nicht nur die oder die, nicht nur die, die uns nahestehen, innerlich oder auch äußerlich. Alle Menschen. Da holt uns das Gebet heraus aus der Enge unseres Denkens und manchmal auch unseres Lebens als Kirche. Als Gemeinde, wenn wir so innerhalb unserer Mauern bleiben sozusagen. Nein, hinaus zu unserer Mitwelt, zu den Mitmenschen, die da um uns sind. Im Gebet hat die Gemeinde sozusagen Anteil an der Herrschaft Gottes in der ganzen Welt. Gott herrscht in der ganzen Welt, nicht nur in der Gemeinde. Manchmal sieht man das nicht so deutlich. Manchmal merken wir es nicht, weil da gekämpft wird, weil es da Widerstand gegen das Wirken Gottes auch in unserer Welt gibt. Aber er wirkt. Und in dreifacher Weise holt er uns dabei aus dieser Isolation heraus. Er stellt uns zum einen in die Beziehung mit Gott. Zu ihm beten und sprechen wir ja. Also stellt uns das Gebet in die Beziehung mit Gott hinein. Wir bringen ihm die Dinge im Gebet. Das Zweite, er stellt uns in die Beziehung zueinander. Gemeinsam sollen wir beten. Wir tun das im Gottesdienst stellvertretend mit Worten, die entweder ich aussuche, manchmal haben wir es auch schon in der Gemeinschaft miteinander getan, oder durch formulierte Worte, die andere uns, für die wir uns leihen von anderen, aber wir stellen uns zusammen und das verbindet uns auch untereinander im Loben und im Danken und im Bitten. Und drittens stellt es uns in die Beziehung mit der Welt, mit den Menschen um uns herum. Eine Gemeinde, die für die Welt, für die Mitwelt und Umwelt betet, geht über die Schwelle hinaus und tritt aus der Innerlichkeit und der Selbstzentriertheit hinaus zu dem, wo sie berufen ist. Geht hin in alle Welt, hat Jesus mal gesagt. Wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Kein geringer als der alte Karl Barth, ein Theologe des letzten Jahrhunderts, einer der großen Theologen des letzten Jahrhunderts aus der Schweiz, hat dies einmal so ausgedrückt. Finde ich gut. Das heißt also, der Blick muss immer in zwei Richtungen gehen. Also wie man beten soll, das steht in der Bibel. Also wir brauchen die Bibel. Aber wir brauchen auch die Zeitung. Damals gab es noch kein Internet und keine anderen Medien. Aber wir müssen den Blick in die Welt haben. Was ist Not in der Welt? Wo muss unser Gebet hin sein? Wo muss unser Gebet hingehen? Und ich denke, es gilt in alle Richtungen. Nicht nur in die Fürbitte, sondern zuerst, sagt Paulus, geht es um den Dank. Für die Welt und für all die Menschen sollen wir zunächst also mal danken. Alles, was wir da haben. Vielleicht vergessen wir das so viel, wenn man so bei sich ist und so die Gedanken hat. Aber was ist uns alles nicht geschenkt? Was empfangen wir durch die anderen in dieser Welt und durch Gott in dieser Welt nicht Gutes? Welche Möglichkeiten für unser Leben, für unser Tun da eröffnet sind für uns? Danken wir dafür? Es sind so viele Menschen, die im Hintergrund dafür arbeiten oder tun, dass wir morgens in einen Laden gehen können und einkaufen. Ich ärgere mich auch immer wieder über Lkw-Fahrer. Ich weiß, wie das so ist. Und doch transportieren diese Menschen die Güter, auf die wir vorfinden wollen und wo wir uns ärgern, wenn wir sie nicht vorfinden. Und viele, viele andere, also die kann ich jetzt nicht aufzählen, aber wenn man selber nachdenkt, einfach mal dafür danken, was Gott uns einfach eröffnet, welche Möglichkeiten. Dann natürlich auch die Bitte. Wie viel Kraft und Können ist nötig, damit arbeiten und Dinge getan werden können? Wird uns das manchmal bewusst überhaupt? Manchmal erst, wenn es fehlt, wenn was nicht funktioniert, wenn was nicht da ist, wenn der Müll nicht abgeholt wird, wenn die Arztpraxis zubleibt, weil auch der Arzt mal krank ist oder so. Das gibt's. Oder solche Dinge. Dass es jeden Tag Strom und Wasser gibt, der Verkehr einigermaßen läuft, Krankenhäuser und Betriebe funktionieren, das ist nicht selbstverständlich. Wir halten das für selbstverständlich. Ist es aber nicht. Zumindest nicht, wenn man einen Blick draufkommt, den Gott uns neu öffnen möchte. Auch das kostet alles Kraft und Können, Weisheit, Entscheidungsmut von vielen Menschen auf verschiedenen Ebenen. Und für sie sollen wir beten und bitten. Paulus nennt hier beispielhaft die Mächtigen, die, die am meisten Verantwortung tragen, deren Tun und Lassen über das Wohlergehen oder die Not und das Leid vieler anderer entscheidet. Und das wissen wir. Wir sehen es gerade. Spüren tun wir es vielleicht noch gar nicht so direkt. Uns geht es ja gut. Also ich muss sagen, uns geht es doch wirklich gut. Und trotzdem, was schimpft man über die Regierenden? Wie werden sie niedergemacht, auch in den Medien oft, wo ich mir manchmal frage, muss das sein? Beten wir doch für sie, für diese Menschen. Die, die sich fürs Gute einsetzen, die sich an den Stellen einsetzen. Beten wir Gott dafür, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Bitten wir Gott, dass er ihnen Einhalt gebietet, wo es nötig ist. Bitten wir Gott, dass er sie ihnen Wege zeigt, wie sie das Amt und die Aufgabe, die ihnen übertragen ist, sie gut lösen können. Ich möchte jetzt nicht sagen, nur wer gebetet hat, der darf auch mal schimpfen. Aber ich denke, beten wir erstmal und lassen das Schimpfen einfach mal bleiben und schauen und sagen, da sind Menschen und für die sollen wir auch beten. Ja, Paulus fordert auf, betet. Manchmal ist das eine schwere Aufgabe, wenn wir an die Geschwister in anderen Ländern denken, ob das Nordafrika ist, ob das in der Ukraine ist gerade oder auch in vielen anderen Teilen der Welt und denken, Menschen, die unter Bedrückung, unter Verfolgung leiden, zu leiden haben, dann fällt es schwer, für die Mächtigen zu beten. Dann muss es noch wichtiger sein, auch für diese Menschen zu beten, natürlich. Für unsere Geschwister, die da in der Not sind. Auch das gehört natürlich dazu. Also, wir sollen beten, sagt Paulus, aber wir dürfen auch beten. Es ist uns sogar aufgetragen und erlaubt. Er ermahnt uns, dass wir beten, nicht nur beten sollen, er ermutigt uns dazu, weil es unser Vorrecht ist. Wir dürfen beten, ohne Einschränkungen und für alle Menschen. Da ist keine Grenze, weil Gott uns dazu ermutigt, weil Gott uns dazu beauftragt, weil wir in seinem Sinne handeln. So ist es gut und gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und bei der Erkenntnis der Wahrheit, da geht es nicht um den Kopf, da geht es ums Herz. Menschen sollen darin erkennen, was für ihr Leben wichtig und entscheidend ist und das erkennen, dass es in Gott liegt, ihrem Schöpfer und ihrem Retter. Weil es Gottes ausdrücklicher Wille ist, dass allen Menschen geholfen wird und sie ihn erkennen. Im Gebet, Menschen vor Gott zu bringen, haben wir sozusagen grünes Licht für die Menschen der Welt, für alle. Menschen, die oft genug ohne ihn sogar in der Auflehnung gegen ihn leben, für sie zu beten, das ist gut, das gefällt ihm, das ist richtig. Neben die Ermahnung, also wir sollen, und die Ermutigung, setzt Paulus noch auf ein drittes. Wir können beten. Es ist die Befähigung sozusagen. Wir können beten. Das meine ich sozusagen der wichtigste Grund eigentlich zur Ausübung dieses Amtes. Jeder von uns kann beten. Es ist sozusagen ein Geschenk, das Gott uns macht, dass wir beten können. Man kann nämlich nicht einfach so beten. Nicht jeder kann beten. Beten ist keine Selbstverständlichkeit. Manchmal ist uns das ja selber bewusst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung. Allein oder auch in der Gemeinde zu beten, kann auch schwer fallen. Da fehlen uns scheinbar immer wieder die richtigen Worte. Ja, wie betet man denn eigentlich jetzt richtig? Was soll ich denn beten? Wie mache ich es denn richtig? Ja, und genau, nimmst die nächste Folie, drückst einfach drauf, dann kommt es. Die richtigen Worte blockieren uns manchmal beim Beten. Was ist angemessen in der Formulierung vor Gott? Da tun wir uns manchmal schwer, ja, stehen uns manchmal vielleicht auch selber im Weg. Manchmal haben wir auch einfach nicht den Mut, etwas vor Gott zu bringen. Ah, nee, das traue ich mich nicht. So ein Anliegen vor Gott zu bringen, nee, das kann ich nicht. Also mir ist es nicht fremd, so manchmal auch so solche Gedanken, obwohl ich das andere natürlich im Kopf weiß. Und dann ist die Frage, was habe ich? Unversöhnlichkeit habe ich noch, genau. Die Ursachen für unser Beten oder nicht beten können, liegen ja manchmal tiefer. Zum einen vielleicht darin, dass wir es verlernt haben zu beten, weil wir es aufgegeben haben, vielleicht weil wir es nicht regelmäßig tun, dann fällt es natürlich schwer, kommt sich komisch vor. Vielleicht auch aus Frust oder Enttäuschung. Ich habe so oft gebetet und es hat sich scheinbar gar nichts geändert. Also zumindest nicht, was ich sehen kann. Manchmal, das ist das Dritte, was ihr hier seht, ist, was da als Drittes noch dazugekommen ist, kann auch Unversöhnlichkeit eine Barriere sein, ein Hinderungsgrund, dass Gebet nicht gelingen will. Durch diese Unversöhnlichkeit sind Beziehungen gestört untereinander, manchmal auch die Beziehung zu Gott hin. Da steht was zwischen uns und das verhindert das echte Beten. Wenn was zwischen mir und dem anderen steht, können wir uns nicht begegnen, nicht wirklich, ne? Da ist was dazwischen. All diese Ursachen können wir von unserer Seite aus angehen und so die Voraussetzung für das Gelingen von unserer Seite her schaffen. Die richtigen Worte sind gar nicht nötig. Gott, heißt es an einer Stelle mal im Römerbrief, hat seinen Geist gegeben und egal, was wir beten, wenn er sieht, was wir meinen und bringt es schon richtig vor Gott hin. Also keine Angst beim Gebet vor den richtigen oder falschen Worten. Auch die Mutlosigkeit, sagt Paulus, brauchen wir nicht zu haben. Jesus ist da. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Nichts ist zu klein, was wir vor Gott bringen könnten. Nichts, aber wirklich gar nichts. Und nichts ist ihm zu groß. Und auch die Unversöhnlichkeit, dass wir hingehen, einander die Hand reichen und sagen, hier Versöhnung schaffen oder zu Gott kommen und sagen, Vater im Himmel, ich weiß, da ist was, aber du kannst es wegnehmen. Ich komme damit zu dir. All das ist möglich. Und die Voraussetzung dafür, denke ich auch, dass wir zumindest von unserer Seite aus anfangen können zu beten. Was wir nicht schaffen können, ist, dass unser Gebet nicht ein Selbstgespräch bleibt. sondern dass unser Dank und unser Bitten und Fürbitten, unser Gebet vor Christus kommen. Das macht Gott von seiner Seite, aber das tut er. Das können wir nicht machen. Dazu muss Gott das Seine dazu tun. Wir brauchen die Hilfe von einem, der uns ganz nah ist und der Gott ganz nah ist. Und da gibt es nur einen, der Mensch, ganz Mensch war und ist, und einen, der ganz bei Gott ist, der ganz Gott ist. Einer ist Gott und einer ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Er schafft die Brücke sozusagen zwischen Gott und uns. Auch für das Gebet gilt von Jesus, was Jesus sagt: Niemand kommt zu Gott, zum Vater, als durch mich. Wir können beten, weil Jesus der Vermittler ist, auch unseres Betens. Das Menschsein Jesu ist es, das uns erst die Möglichkeit schafft, mit Gott, dem Allmächtigen, in Beziehung zu treten. Er ist Mensch geworden, er kennt uns und dadurch ist jetzt dieser Weg offen. Der Mensch Jesus ist für uns der Türöffner für unser Gebet. Und darum ist das Beten im Namen Jesu und das Bitten und Danken durch Jesus Christus, unseren Herrn, wie es hier heißt, keine fromme Floskel, obwohl sie dazu werden können. Ganz schnell. Sondern die nötige Grundlage und Befähigung für unseren einzigartigen Dienst in dieser Welt. Durch Jesus und im Namen Jesu sollen, können und dürfen wir beten. Weil Jesus sein Leben gab, um die ganze Menschheit zu erlösen und zu befreien. Eine letzte Folie, und das ist sozusagen fast wieder die vom Anfang. Betet. Das ist eine Bitte, eine Ermutigung, die uns heute mitgeht und ein Auftrag, den Gott uns mitgibt. Dazu werden wir neu aufgerufen als Gemeinde und ermutigt, weil wir durch Jesus Christus dazu berufen und auch befähigt sind. Es ist unser besonderer, einzigartiger Dienst, unser Handwerk, auf das Gott seinen Segen legen möchte. Segen, der hineinwirkt in das Leben derer, für die wir beten. Und das sind die Menschen, die uns nahestehen, aber auch die Menschen in der Welt. Das ist unser Auftrag, das ist unser Vorrecht als Gemeinde. Dazu lade ich uns heute auch ein. Amen.